Aus dem Manuskript, E-Book und Dokumentation. Der Fall Gabriel Fernandez aus der Serie Netflix zusammengefasst und erweitert gemäß Recherchen von Gabriela Grubsiberow Kriminal. Ein Fall, der mein Herz zerreißt. Dieses Hörbuch umfasst das letzte Inhaltsverzeichnis basierend auf das Profiling, Tatvorgang und psychologische Aspekte der Akteure im Fall von Gabriel Fernandez. Mein Name ist Lukas Grünwald und ich bin heute Ihr Hörbuchsprecher im Fall von Gabriel Fernandez, ein 8-jähriger Junge aus Kalifornien, der zu Tode gefoltert wurde im Jahre 2013. Noch nie hat mich ein Fall so tief berührt wie der von Gabriel Fernandez. Als Autorin, die sich mit den Abgründen der menschlichen Psyche und den dunklen Seiten unserer Gesellschaft auseinandersetzt, habe ich viele tragische Geschichten erzählt. Doch Gabriels Schicksal ist anders. Es ist wie ein Schatten, der über mir schwebt, und ich kann die Traurigkeit und Wut, die in mir aufsteigen, nicht ignorieren. Ich habe die Dokumentation über Gabriel bereits dreimal angesehen. Jedes Mal spüre ich die Dringlichkeit, die Details genau zu rekonstruieren und die schrecklichen Hintergründe noch einmal zu erforschen. Gabriel war ein unschuldiges Kind, das in einer Welt lebte, die ihm nichts als Schmerz und Leid bot. Dieser Fall triggert nicht nur meine Empathie, sondern ruft auch Erinnerungen an meine eigene Kindheit hervor, die ich lieber vergessen würde. Die Umstände von Gabriels Tod machen mich nicht nur traurig, sie machen mich zornig. Der brutale Angriff, den er erlitt, lässt einen schier sprachlos zurück. Der Mörder hatte einen Wutanfall. Und im Zuge dessen zerschlug er Gabriels Kopf mehrfach mit einem Baseballschläger. In diesem Moment kann ich nicht anders, als an die unvorstellbare Grausamkeit zu denken, die notwendig ist, um solch eine Tat zu begehen. Man muss davon ausgehen, dass jeder Schlag mit einer solchen Waffe nicht nur darauf abzielt, zu verletzen, sondern den Tod des Kindes herbeizuführen. Zunächst ging ich davon aus, dass es sich eventuell um fahrlässiges Handeln könnte. Doch als ich die Details des Falles erfuhr, wurde mir klar, dass es hier um Vorsatz geht. Unabhängig von einem möglichen Ausnahmezustand oder dem Einfluss von Drogen oder Alkohol ist es unmöglich, die intensive Gewalt zu ignorieren, die notwendig ist, um den Schädel eines Menschen zu brechen. Es erfordert immense Schlagkraft, einen gefährlichen Ausholbewegung und eine entschlossene brutale Absicht, um solchen Schaden anzurichten. Gabriels Tod ist nicht nur ein Zeichen des völligen Versagens unseres Systems, das Kinder wie ihn hätte schützen müssen. Er ist ein schreckliches Beispiel dafür, wie tief die Abgründe der Menschlichkeit sein können und dass es eine Verantwortung gibt, für die verletzlichen Mitglieder unserer Gesellschaft einzutreten. Als ich über diesen Fall schreibe, spüre ich, dass ich nicht nur für Gabriel spreche, sondern für alle Kinder, die in einer ähnlichen Situation leiden. Es ist an der Zeit, dass wir alle die Augen öffnen und für die Rechte und das Wohlergehen der Kinder kämpfen, die keine Stimme haben. Gabriels Geschichte soll nicht vergessen werden. Er verdient es, gehört zu werden. Und wir alle müssen dafür sorgen, dass sich solch eine Tragödie niemals wiederholt. Der Fall von Gabriel Fernandez ist besonders traurig und berührt viele Menschen tief, weil es zahlreiche Gelegenheiten gab, in denen Sozialarbeiter und andere Beteiligte hätten eingreifen können. Viele Menschen, die von den Misshandlungen wussten oder diese beobachtet haben, haben zwar reagiert, jedoch oft viel zu wenig oder gar nichts unternommen, um Gabriel aus seiner tragischen Situation zu befreien. Es gab Versuche, die in das Leere gingen, sei es aufgrund von Bürokratie, Unklarheiten über Zuständigkeiten oder weil Ämter sich nicht in die familiären Angelegenheiten einmischen wollten. Diese Untätigkeit hat letztendlich zu Gabriels tragischem Schicksal geführt. Es ist erschütternd zu erkennen, dass Gabriel kein Einzelfall ist, sondern dass viele Kinder in ähnlichen Situationen leben, deren Geschichten vielleicht nie ans Licht kommen oder nicht das nötige öffentliche Interesse erzeugen. Gabriels Geschichte hat es bis zur Aufsichtsbehörde geschafft und hat ein großes Echo ausgelöst. Doch es ist tragisch, dass solche Katastrophen oft erst nach unvorstellbarem Leid wahrgenommen werden. Hätte sein Großvater, Robert, ihn rechtzeitig dort herausgeholt? Oder hätte die Lehrerin rigoroser durchgegriffen, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen? Manchmal denkt man nicht weit genug, dass ein Kind das Opfer so extremer Gewalt werden kann. Dennoch reicht oft ein Vorfall, ein Flecken auf dem Radar, um ein Kind aus seiner Familie zu holen, ohne Wenn und Aber. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft aus solchen tragischen Fällen lernen, um zu verhindern, dass Kinder weiterhin in ähnlichen Verhältnissen leben müssen. Es braucht mehr Mut, Entschlossenheit und vor allem ein besseres Verständnis dafür, dass Kindeswohl immer an erster Stelle stehen sollte. Einleitung. Der Fall von Gabriel Fernandez ist einer der erschütterndsten und tragischsten Fälle von Kindesmissbrauch in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten. Im Mittelpunkt steht ein kleiner Junge, der in einer Umgebung aufwuchs, die von Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung geprägt war. Gabriel, geboren in einer Familie, die mit zahlreichen Problemen kämpfte, wurde schließlich Opfer eines Systems, das ihn nicht schützen konnte. Sein Tod im Mai 2013 brachte die Nation dazu, über die Versäumnisse des Kinderschutzsystems und die Systeme, die dazu dienen sollten, Kinder zu schützen, nachzudenken. In dieser Erzählung wollen wir Gabriels Geschichte eingehend untersuchen. Wir werden die Umstände seiner frühen Kindheit beleuchten, die familiären Beziehungen analysieren und die Rollen der verschiedenen Akteure im Kinderschutzsystem, die versagt haben, diskutieren. Dieser Bericht ist keine einfache Chronik der Ereignisse. Vielmehr ist es eine eingehende Analyse der Komplexität von Missbrauch, Vernachlässigung und der tiefgreifenden Auswirkungen, die diese Erfahrungen auf das Leben eines Kindes haben können. Gabriels Geschichte ist nicht nur eine Geschichte des Missbrauchs, sondern auch eine Mahnung an unsere Gesellschaft. Sie erinnert uns daran, dass die Verantwortung, unsere Kinder zu schützen, nicht nur bei den Eltern oder Erziehungsberechtigten liegt, sondern sich auf die gesamte Gemeinschaft erstreckt. Wir müssen die Lehren aus Gabriels Leben und Tod bei uns tragen und sicherstellen, dass solche Tragödien nie wieder geschehen. Dieses Buch ist eine Einladung, sich mit der Realität des Kindesmissbrauchs auseinanderzusetzen und Verständnis für die Herausforderungen zu entwickeln, mit denen viele Kinder konfrontiert sind. Es dient als Plattform für Diskussionen über Reformen im Kinderschutzsystem und wie wir als Gesellschaft eine Kultur der Achtsamkeit und Unterstützung fördern können. Um Gabriels Andenken gerecht zu werden, ist es unerlässlich, diese Themen zu beleuchten und zu untersuchen, wie wir zukünftige Generationen vor ähnlichem Leid bewahren können. Vorwort: Wenn wir über Kindesmissbrauch sprechen, tun wir das oft mit gesenktem Kopf und gedämpfter Stimme. Es ist ein Thema, das viele Menschen als unangenehm empfinden, und das zu Recht. Die Tragödie des Falles von Gabriel Fernandez hat die Herzen nicht nur seiner Familie, sondern auch der Nation erschüttert. Es ist ein Fall, der uns zwingt, unsere eigenen Werte und Überzeugungen in Frage zu stellen. Wie kann es sein, dass so etwas in einer Zivilisation des 21. Jahrhunderts passiert? In diesem Buch streben wir danach, Gabriels Geschichte nicht nur als eine bloße Erzählung von Missbrauch und Tragödie darzustellen, sondern auch als Aufruf zur Aktion. Wir müssen die Probleme, die zu solch unvorstellbarem Leid führen, benennen und angehen. Es ist nicht genug, über Kindesmissbrauch zu sprechen. Wir müssen konkrete Schritte unternehmen, um das Kinderschutzsystem zu reformieren und die Sicherheitsnetze für unsere verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft zu stärken. Wir werden Geschichten von Mut und Resilienz erzählen, von Menschen, die sich gegen das Unrecht gewehrt haben und von denjenigen, die unermüdlich an der Frontlinie stehen, um Kindern zu helfen. Diese Berichte sind entscheidend, um ein umfassendes Bild des Missbrauchs und seiner Auswirkungen auf das Kind und die Familie zu schaffen. Sie sind eine Erinnerung daran, dass Hoffnung und Heilung immer möglich sind, selbst in den dunkelsten Zeiten. Das vorliegende Buch soll nicht nur informieren, sondern auch inspirieren. Es soll Anstoß geben zu Diskussionen, um das Bewusstsein zu schärfen und Veränderungen voranzutreiben. Wir hoffen, dass die Leser durch Gabriels Geschichte und die Geschichten vieler anderer Kinder in ähnlichen Situationen motiviert werden, aktiv zu werden und ihre Stimmen zu erheben, damit wir die Bedingungen für alle Kinder in unserer Gesellschaft verbessern können. Lass uns gemeinsam für eine Zukunft eintreten, in der kein Kind mehr unter dem Schatten des Missbrauchs leben muss. Gabriel Fernandez mag seinen tragischen Ausgang gefunden haben, doch sein Erbe wird in den Veränderungen, die wir herbeiführen können, weiterleben. Isauro Aguirre, der Partner von Gabriels Mutter Pearl Fernandez, war der Hauptakteur bei den grausamen Misshandlungen, die Gabriel Fernandez erleiden musste. Die Brutalität seiner Taten sowie die Umstände seines Verhaltens werfen Fragen darüber auf, wie jemand dazu fähig sein könnte, solch schwerste Gewalt auf ein Kind auszuüben. Hier ist eine Analyse basierend auf den bekannten Fakten und psychologischen Überlegungen. Profil: Isauro Aguirre und die Dynamiken seines Verhaltens. Erster Hintergrund von Isauro Aguirre. Isauro Aguirre wurde von vielen Menschen in seinem Umfeld als ruhig und sanft beschrieben, bevor er eine Beziehung mit Pearl Fernandez einging. Er hatte zuvor als Pfleger für ältere Menschen gearbeitet, was einen Kontrast zu den schrecklichen Gräueltaten darstellt, die er an Gabriel verübte. Doch es wird auch berichtet, dass er emotional unreif, manipulierbar und leicht beeinflussbar war. Seine Beziehung zu Pearl Fernandez könnte eine Rolle dabei gespielt haben, seine dunklen Seiten zu wecken oder zu verstärken. Psychologische Aspekte: Menschen wie Aguirre können tiefsitzende Aggressionsprobleme haben, die oft verborgen bleiben, bis sie durch eine toxische Dynamik oder eine spezifische Situation ausgelöst werden. Seine Kombination aus Wut und Kontrolle könnte durch Gabriels wahrgenommene Schwächen verstärkt worden sein. Zweiter: Was führte zu dem tödlichen Wutanfall? Am Berichtstag endete einer von vielen wiederholten Misshandlungen mit Gabriels Tod. Isauro Aguirre war bekannt dafür, Gabriel systematisch zu quälen und zu erniedrigen, oft zusammen mit Pearl Fernandez. Die genauen Auslöser für seinen Wutanfall, der zum tödlichen Schädelbruch führte, sind nicht eindeutig dokumentiert, zeugen aber von einem eskalierenden Muster physischer und emotionaler Gewalt. Eskalation der Wut. Wutanfälle wie dieser entstehen oft durch eine Anstauung von Frustration, Kontrollverlust oder durch das Bedürfnis, eine Projektion, in diesem Fall Gabriel, zu bestrafen. Berichten zufolge beschuldigten Isauro und Pearl Gabriel immer wieder für erfundene Fehler. Der Missbrauch wurde durch Gabriels Wehrlosigkeit verstärkt. Er war bereits körperlich geschwächt durch Hunger und systematische Vernachlässigung. Körperliche Schwächung des Jungen. Gabriel war zu diesem Zeitpunkt nicht nur unterernährt, sondern auch in einem so schwachen Zustand, dass er keinen physischen Widerstand leisten konnte. Das Quälen eines so hilflosen Kindes lässt auf einen Täter schließen, der in Gabriel keine Menschlichkeit mehr sah, sondern eine Objektivierung seiner eigenen Wut- und Kontrollfantasien. Dritter Tatwerkzeug und Gewaltintensität. Es gibt Berichte, dass Gabriel mit verschiedenen Werkzeugen misshandelt wurde, darunter ein Gürtel, ein Baseballschläger und Fäuste. Der genaue Vorgang in der Nacht seines Todes zeigt eine unvorstellbare Eskalation. Gewaltintensität. Um den Schädel eines Kindes zu brechen, benötigt es enorme Kräfte. Dies weist darauf hin, dass Aguirre während des Angriffes seine gesamte Wut ungebremst auf Gabriel projizierte und gezielt extreme Kraft einsetzte. Berichten zufolge war dies nicht ein einziger Schlag, sondern ein wiederholtes Aufbrausen von Gewalt, was zeigt, wie vollständig Gabriel zur Zielscheibe seines Hasses geworden war. Psychologische Bruchpunkte. Wut in solcher Intensität kann auf eine völlige Entmenschlichung und Projektion von inneren Konflikten hindeuten. Täter dieser Art sind oft nicht in der Lage, Empathie zu empfinden. Sie entmenschlichen ihr Opfer vollständig, wodurch es für sie gerechtfertigt erscheint, extreme Gewalt anzuwenden. 4. Gabriels Zustand vor seinem Tod. Berichten zufolge war Gabriel vor der tödlichen Attacke bereits in einem geschwächten Zustand. Er wurde regelmäßig geschlagen und ausgehungert. Die Tatsache, dass nur Katzenstreu in seinem Darm gefunden wurde, zeigt das grausame Ausmaß der Vernachlässigung und dehumanisierenden Behandlung. Dies deutet darauf hin, dass die Misshandlungen nicht impulsiv waren, sondern systematisch und kalkuliert. 5. Wie kann ein solcher Wutanfall ausgelöst werden? Um solch unfassbare Gewalt zu erklären, spielen mehrere mentale und emotionale Faktoren zusammen. Kontroll- und Machtbedürfnis. Aguirres Behandlung von Gabriel weist auf ein extremes Bedürfnis hin, Dominanz über einen Schwächeren auszuüben. Täter wie Aguirre suchen oft nach einer Zielscheibe, um ihre persönliche Frustration, Unsicherheiten oder Wut zu projizieren und abzubauen. Toxische Beziehung. Die gemeinsame Dynamik mit Pearl Fernandez verstärkte wahrscheinlich die Eskalation. Statt Kontrolle auszuüben oder einzuhaken, trieb Pearl Aguirre an, Gabriel zu quälen, und unterstützte ihn aktiv. Gabriel als Sündenbock. In toxischen Familiensystemen wird ein Kind oft zur Projektionsfläche gemacht. Gabriel wurde von Pearl und Isauro als Belastung betrachtet. Die gesteigerte Aggression gegen ihn verspürten sie als legitimiert. Dieser Fall ist einer der schrecklichsten Fälle von Kindesmisshandlung in der jüngeren Geschichte und zeugt von systemischem Versagen sowie extremen psychologischen und emotionalen Störungen bei den Tätern. Die sadistische Dynamik und die tödliche Absicht hinter Gabriels Tod. Die sadistische Dynamik und die Intention hinter Gabriels Tod. Erster, Sadismus als zentraler Faktor. Sadismus, das bewusste Empfinden von Freude daran, anderen Schmerzen oder Leid zuzufügen, spielte eine wesentliche Rolle in den Misshandlungen, die Gabriel Fernandez durch Pearl Fernandez und Isauro Aguirre erleiden musste. Typischerweise zeichnen sich sadistische Täter durch eine tiefe Freude an der Erniedrigung und dem Leiden ihrer Opfer aus. In Gabriels Fall war es diese gezielte Entmenschlichung, zum Beispiel ihn mit Katzenstreu zu füttern, die auf eine sadistische Motivation hinweist. Aber Sadismus allein erklärt nicht die gesamte Dynamik. Die Gewaltakte passierten in einem eskalierenden Muster. Anfangs ging es Pearl und Isauro vermutlich darum, Macht und Kontrolle über Gabriel auszuüben, um ihren eigenen Frust und Hass auf ihn zu projizieren. Mit der Zeit steigerte sich die Grausamkeit zu einer systematischen Folter. Ein immer tieferes Abdriften in sadistisches Verhalten. Zweiter, war die Tötungsabsicht von Anfang an geplant? In Berichten und Aussagen des Prozesses kristallisiert sich eine unheimliche Wahrheit heraus. Es gab Indizien, dass Pearl und Isauro Gabriels Tod in Kauf nahmen, wenn nicht sogar gezielt herbeiführten. Systematische Schwächung. Gabriel wurde ausgegrenzt, isoliert und ausgehungert. Die Tatsache, dass in seinem Magen Katzenstreu gefunden wurde, zeigt, wie extrem seine Vernachlässigung war. Misshandlungen wie diese führen nicht nur zu körperlichem Leid, sondern schwächen ein Opfer langfristig bis zu dem Punkt, an dem es keine Widerstandsfähigkeit mehr hat. Dies könnte darauf hindeuten, dass beide Täter über Wochen oder Monate hinweg Gabriels Überleben bewusst riskierten. Die Intensität der Gewalt, die Schläge, die Gabriels Schädel zertrümmerten, zeugen von einer extremen Tötungsabsicht. Es ist kaum vorstellbar, dass solche Intensität zufällig oder aus einem Kontrollverlust heraus geschah. Es war geplante, gezielte Gewalt. Dritter, warum wurde der Notruf abgesetzt? Eine oft gestellte Frage ist, wenn Pöhrl und Isauro wirklich die Intention hatten, Gabriel zu töten, warum riefen sie nach der tödlichen Attacke einen Notruf an? Hier gibt es einige psychologische Erklärungsansätze. Schuldabwehr und Selbstschutz. Nach der Tat könnten Pöhrl und Isauro gemerkt haben, dass Gabriel nicht überleben würde, und entschieden haben, den Notruf zu wählen, um zumindest den Anschein zu wahren, sie hätten keinen Tötungsvorsatz gehabt. Indem sie Hilfe riefen, könnten sie darauf gesetzt haben, sich später als überforderte Eltern darzustellen, statt als vorsätzliche Täter. Manipulationstaktik. Beide Täter hatten in der Vergangenheit mehrere Versuche unternommen, das System zu manipulieren, indem sie sich selbst als Opfer darstellten. Der Notruf könnte als eine weitere Taktik gesehen werden, die Konsequenzen für die eigene Tat zu minimieren. Letzte Kontrollhandlung. Sadistische Täter rufen manchmal Hilfe, nicht um das Opfer zu retten, sondern um den Eindruck zu erwecken, dass sie immer noch die Situation kontrollieren. Dies könnte auch der Fall gewesen sein. 4. Die toxische Dynamik zwischen Pöhrl und Isauro. Die Beziehung zwischen Pöhrl Fernandes und Isauro Aguirre war geprägt von einer toxischen Dynamik, die Gabriels Schicksal besiegelte. Pöhrl war bekannt dafür, manipulativ und gewalttätig zu sein, während Isauro vielfach als emotional unreif und leicht beeinflussbar beschrieben wurde. Diese Kombination führte zu einer brutalen Verstärkung sadistischer Neigungen. Pöhrls Einfluss. Pöhrl soll Isauro häufig angestachelt haben, noch brutaler mit Gabriel umzugehen. Indem sie ihn manipulierte und die Gewalt förderte, festigte sie die sadistische Beziehung. Die Rolle von Macht und Dominanz. Beide Täter strebten danach, Dominanz über Gabriel auszuüben. Seine Wehrlosigkeit machte ihn zu einem perfekten Ziel, um ihre eigenen Unsicherheiten und Frustrationen abzureagieren. 5. Psychologische Theorien. Warum solche extreme Gewalt? Die Gewalt gegen Gabriel lässt sich durch verschiedene psychologische Theorien erklären. Projektionsmechanismus. Täter wie Pöhrl und Isauro projizieren oft ihre eigenen negativen Emotionen, Unsicherheiten oder Frustrationen auf eine Zielperson. In ihrer Wahrnehmung wurde Gabriel zur Verkörperung all dessen, was sie hassten oder an sich selbst ablehnten. Entmenschlichung. Sadisten und Gewaltverbrecher neigen dazu, ihre Opfer zu entmenschlichen, um Schuldgefühle zu vermeiden. Gabriel wurde nicht mehr als ein Kind wahrgenommen, sondern als etwas, das Kontrolle und Gewalt verdient. Toxische Beziehung. Die Dynamik zwischen Pöhrl und Isauro verstärkte die Gewalt. Statt einander zu bremsen, motivierten sie sich gegenseitig und steigerten sich immer. Es ist deutlich, dass Sadismus, systematisches Versagen und eine toxische Partnerschaft Gabriels Leben zu einem Albtraum machten. Die Misshandlungen waren nicht nur impulsive Gewaltakte, sondern Teil eines durchdachten Musters. Ich noch einen wichtigen Aspekt im Fall von Gabriel Fernandes hinzufügen, der das Verhalten von Aguirre möglicherweise tiefergehend erklärt. Ich sehe, dass Aguirre Gabriel als Gefahr für seine Beziehung zu Gabriels Mutter wahrnahm. Es wird berichtet, dass Gabriel seine Mutter fragte, warum sie sich nicht von Aguirre trennte, wenn sie sah, wie er ihm wehtat und ihn schlug. Zusätzlich deuten Hinweise darauf hin, dass Aguirre in seiner Jugend selbst sexuelle Übergriffe erlebt haben könnte, möglicherweise sexuelle Belästigung oder sogar Missbrauch durch Männer. Es scheint, dass Aguirre seine eigenen unbewältigten Traumata und Vorurteile auf Gabriel projizierte, indem er ihm unterstellte, schwul zu sein, und eine ablehnende Haltung gegenüber Homosexualität einnahm. Diese Faktoren, die von Gabriel ausgehende vermeintliche Gefahr für seine Beziehung, die Aufspitzung von Pöhrl auf Aguirre und die Projektion von Homophobie, scheinen in einer toxischen Mischung kulminiert zu sein. Aguirre projizierte seine eigenen Defizite und Ängste auf Gabriel, was schlussendlich seinen unkontrollierbaren Wutanfall auslöste und zu den grausamen Taten führte. Ob der Tod Gabriels das Ziel war, oder ob er aus einem immer brutaler werdenden System zufällig resultierte, bleibt ungeklärt. Doch die letzten Handlungen zeugen von einer bewussten Tötungsabsicht. Der Notruf diente wahrscheinlich nur dazu, Verantwortung abzustreifen oder den Eindruck zu erwecken, man habe alles versucht. Gabriels Fall bleibt ein schockierendes Beispiel für die dunkelsten Seiten menschlichen Verhaltens, verstärkt durch Persönlichkeitsstörungen, Sadismus und systemisches Versagen. Er verdient es, als Mahnmal für besseren Kindesschutz erinnert zu werden. Der Fall Gabriel Fernandes stellt eine quälende Frage auf. Warum töten Pearl Fernandes und Isauro Aguirre ein Kind, das ihnen finanzielle Unterstützung brachte? Pearl hatte Gabriel hauptsächlich zurück in ihre Obhut geholt, um Sozialleistungen vom Staat zu beziehen. Doch trotz dieser pragmatischen Motivation verstrickten sich beide in einer Eskalation von Gewalt, die schließlich sein Leben kostete. Zudem taucht die Frage auf, warum sie nicht versuchten, Gabriels Leiche zu verstecken, um ihre Taten zu verschleiern. Dies deutet auf psychologische Abgründe und eine fehlende rationale Logik hin, die tief in ihren sadistischen Neigungen und einem toxischen Beziehungsgefüge verwurzelt sind. Zweiter, warum töten Täter ihre eigene finanzielle Quelle? Die finanzielle Unterstützung für Gabriel war einer der Gründe, warum Pearl ihn aus der Obhut seiner Onkel in ihre eigene Gewalt zurückholte. Diese Unterstützung hätte ein pragmatischer Anreiz sein sollen, Gabriels Leben und Wohlergehen zu bewahren. Doch die Realität erwies sich als ganz anders. Sadismus überwog rationale Gründe. Sadisten wie Isauro und Pearl empfinden Freude und Macht durch das Leid anderer. Diese sadistische Befriedigung, Gabriel zu quälen, zu entmenschlichen und hilflos zu machen, überstrahlte möglicherweise die rationale Überlegung, dass Gabriels Überleben als Einnahmequelle notwendig war. Wut und Kontrolle. Die Täter sahen Gabriel nicht mehr als Kind oder Familienteil, sondern als Objekt für ihre Frustration und Wut. Sobald jemand in einem solchen Maße entmenschlicht wurde, rückt der emotionale Drang nach Dominanz stärker in den Vordergrund als jede Logik. Eskalation der Gewalt. In Fällen wie diesem wird die Gewalt oft immer extremer. Statt zu bremsen, steigern sich die Täter gegenseitig. Gabriels Tod könnte so nicht explizit geplant, aber als unvermeidbares Ergebnis ihres Handelns akzeptiert worden sein. Abhängigkeit vom System. Beide Täter könnten fälschlicherweise geglaubt haben, dass trotz Gabriels Tod das System, zum Beispiel Sozialhilfeprogramme, weiterhin Mittel zur Verfügung stellen würde, wenn sie das richtige Narrativ präsentierten. Auch dies zeigt ihre verzerrte und unreife Denkweise. Dritter, warum wurde Gabriels Leiche nicht versteckt? Das Verstecken der Leiche wäre eine logische Entscheidung gewesen, wenn beide ihre Tat hätten vertuschen wollen. Doch ihre Handlungen deuten darauf hin, dass sie das gar nicht als Option in Betracht zogen. Dies lässt sich durch folgende Faktoren erklären. Impulsivität und Eskalation. Gabriels Tod war nicht zwingend minutiös geplant. Vielmehr könnte es in einem Moment maximaler Eskalation geschehen sein, ohne eine strategische Nachbereitung. Die Tat war weniger das Ergebnis eines bewussten Plans als eines emotionalen Kontrollverlusts gekoppelt mit sadistischen Neigungen. Glaube an Manipulation. Sowohl Pearl als auch Isauro hatten in der Vergangenheit Erfolg dabei, das System zu manipulieren und sich als Opfer darzustellen. Der Notruf könnte Teil einer Taktik gewesen sein, den Mord als Unfall zu tarnen und der Verantwortung zu entkommen. Fehlende Einsicht in Konsequenzen. Täter wie Pearl und Isauro versuchen oft erst nach ihrer Tat, die Folgen zu begreifen. Sie könnten gehofft haben, dass der Notruf und ihre wiederholten Lügen über Gabriels Zustand die Ermittlungen auf eine andere Spur lenken würden. Dies zeigt eine Mischung aus Arroganz und Realitätsferne. Sadistische Nachwirkung. Eine andere Theorie könnte sein, dass sie den Leichnam nicht versteckten, weil sie sich ihrer Kontrolle über das gesamte Narrativ sicher fühlten. Sadistische Täter genießen nicht nur die Gewalt selbst, sondern auch den Eindruck, letztlich die finale Macht über das Opfer sogar nach dessen Tod zu haben. Der Eingriff eines Notarztes könnte ihnen das Gefühl gegeben haben, sie selbst täten das Richtige, obwohl sie die Ursache für Gabriels Zustand waren. 4. Psychologische Theorien zu rationalem und irrationalem Täterverhalten. Um dieses Verhalten zu verstehen, sind psychologische Konzepte entscheidend, die erklären, wie Täter zwischen rationalem Handeln und emotionaler Eskalation schwanken. Entmenschlichung. In Gabriels Fall sahen Pearl und Isauro ihn nicht mehr als Kind, sondern als Objekt, über das sie Macht ausüben konnten. Diese Entmenschlichung erklärt, warum sie sich nicht um den finanziellen Aspekt kümmerten. War für sie austauschbar. Täterarroganz. Viele Täter, insbesondere Sadisten, glauben an die Kontrolle ihrer Umwelt. Sie könnten fälschlicherweise angenommen haben, dass ihre Lügen und Vorwände ausreichen würden, um ernsthafte Konsequenzen zu vermeiden. Impulsives Verhalten. Täter mit tiefen sadistischen Neigungen handeln oft impulsiv und ohne langfristige Planung. Die Euphorie und Macht während der Tat übersteigen jede rationale Überlegung. Pseudologische Projektion. Bei der Inszenierung mit dem Notruf könnte ein gewisser Grad an Selbsttäuschung eine Rolle gespielt haben. Sadistische Täter verfolgen manchmal auch nach der Tat eine Geschichte, in der sie sich selbst als die kontrollierende Autorität betrachten. Gabriels Tod war das Ergebnis eines tief sadistischen Musters, das sich durch Pöhrl und Isauro toxische Beziehung zog. Obwohl er ursprünglich aufgrund finanzieller Vorteile zu ihnen geholt wurde, überwog ihre Tendenz zu Gewalt und unkontrollierter Macht der rationale Nutzen seines Überlebens. Der Tod war möglicherweise nicht präzise geplant, aber absichtlich in Kauf genommen. Die Entscheidung, die Leiche nicht zu verstecken, entsprach einer Mischung aus Arroganz, Panik und manipulativer Strategie, die jedoch scheiterte. Dieser Fall verdeutlicht die zerstörerische Natur von Sadismus, impulsivem Handeln und toxischen Beziehungen, sowie die tragischen Folgen, die entstehen, wenn Menschen dehumanisiert werden. Gabriels Leben hätte nie enden dürfen, doch sein Leiden zeigt dringenden Handlungsbedarf für bessere Überwachung und Schutzmechanismen. Das ist eine kraftvolle und treffende Beschreibung, wenn man das Ausmaß der Grausamkeit betrachtet, die Gabriel Fernandes erleben musste. Pöhrl Fernandes und Isauro Aguirre haben mit ihren Handlungen so viel Bösartigkeit zum Ausdruck gebracht, dass man sie metaphorisch durchaus als Dämonen in Menschengestalt bezeichnen könnte. Doch was treibt Menschen zu Taten, die so unmenschlich erscheinen? Erster die entmenschlichte Grausamkeit. Die systematische Misshandlung Gabriels geht weit über impulsive Wut oder Kontrollverlust hinaus. Die Täter machten Gabriel über Monate hinweg zu einem Ziel für sadistische Befriedigung, Freude daran, ein unschuldiges Opfer zu quälen und zu kontrollieren. Entmenschlichung. Sie sahen Gabriel nicht mehr als schutzbedürftiges Kind, sondern als einen Sündenbock für ihre eigenen Frustrationen und Unsicherheiten. Diese Verhaltensweisen wirken wie der Verlust jeglichen Mitgefühls und lassen sie wie Dämonen erscheinen, da sie ihre Opfer absichtlich entmenschlichen, um Schuldgefühle zu unterdrücken. Zweiter Psyche und Dämonisierung. Manche Täter projizieren ihre inneren Dämonen, ihre Unsicherheiten, Ängste, Wut auf andere. Sie entladen diese dunklen Emotionen an einem Opfer wie Gabriel. Psychologisch gesehen könnten Pöhrl und Isauro Folgendes erlebt haben. Innerer Hass und Projektionsmechanismus. Sie hassten möglicherweise Teile von sich selbst, Schwäche, Verletzlichkeit und projizierten diese Eigenschaften auf Gabriel. Manipulatorische Machtspiele. Beide Täter trachteten nach Kontrolle und Dominanz, sogar bis zum Tod ihres eigenen Opfers. Dritter Täter als Monster oder fehlgeleitete Menschen. Während ihre Taten monströs waren, drängt sich die Frage auf, sind solche Menschen gebrochene Seelen oder wirklich rein böse? Ihre Handlungen lassen sich erklären durch sadistische Persönlichkeitszüge, Freude an der Qual anderer, toxische Beziehung. Die entstehende Dynamik zwischen ihnen steigerte ihre Bereitschaft zur Gewalt. Fehlende Reue. Nach all dem Leid und sogar Gabriels Tod versuchten beide, sich selbst reinzuwaschen. Vierter, warum Dämonen schwer zu erkennen sind. Das Besondere bei Fällen wie diesem ist, dass solche Menschen oft nach außen hin nicht sofort als grausam erscheinen. Im Gegenteil. Viele Täter verstecken ihre dunklen Seiten geschickt hinter Lügen und Manipulation. Die Beteiligung des Systems, wie das Jugendamt, zeigt, dass auch Dritte ihre Masken nicht durchschaut haben. Gabriels Fall erinnert uns daran, dass Dämonen in Menschengestalt oft nicht offensichtlich sind. Der echte Horror besteht darin, wie weit Menschen durch Sadismus und Entmenschlichung gehen können, wenn sie niemand aufhält. Soll ich noch tiefer in die psychologische oder symbolische Bedeutung solcher Handlungen eintauchen? Gerichtsverfahren im Fall Gabriel Fernandes. Der Fall Gabriel Fernandes war eines der schockierendsten und emotional aufgeladensten Gerichtsverfahren in der Geschichte Kaliforniens. Die Grausamkeit und systematische Misshandlung des kleinen Jungen führten zu intensiven Ermittlungstätigkeiten, einem aufsehenerregenden Prozess und einem großen öffentlichen Interesse. Erster die Anklage. Beide Täter, Pöhrl Fernandes, Gabriels Mutter, und ihr Lebensgefährte Isauro Aguirre, wurden vor Gericht gestellt. Die Anklagepunkte lauteten auf: Mord ersten Grades, wegen Gabriels Tod durch vorsätzliche und brutale Gewalt. Folter. Aufgrund der systematischen und wiederholten körperlichen sowie seelischen Misshandlungen. Kindesmisshandlung mit Todesfolge. Die Taten umfassten starre Vernachlässigung und sadistische Gewalt gegenüber Gabriel. 2. Urteile und Strafen. Das Gericht verurteilte Pearl Fernandez und Isauro Aguirre zu drastischen Strafen, die ihre Verantwortung für den Tod Gabriels reflektierten. Isauro Aguirre, Todesstrafe. Er Hauptschuldiger an der körperlichen Gewalt. Isauro Aguirre wurde für die überwältigende Brutalität verantwortlich gemacht, die zu Gabriels Tod führte. Zeugen beschrieben ihn als Täter, der unverhältnismäßige Freude daran empfand, Gabriel zu quälen. Urteil: Aguirre wurde vom Gericht zur Todesstrafe verurteilt und in den Todestrakt geschickt. Er wartet nun im San Quentin-Gefängnis auf die Vollstreckung seiner Strafe. Pearl Fernandez: lebenslange Haft ohne Bewährung. Schuldig durch Vorsatz und Vernachlässigung. Pearl Fernandez wurde als Mitverantwortliche für den Tod ihres Sohnes angesehen, obwohl sie ihn nicht direkt getötet hat. Das Gericht erkannte jedoch ihre aktive Rolle in den Misshandlungen und ihr völliges Versagen als Mutter. Ihr Urteil: Pearl Fernandez wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Ihre Strafe verbüßt sie in einem Frauengefängnis in Kalifornien. Dritter: Warum erhielt Isauro die Todesstrafe, Pearl jedoch nicht? Die verschiedenen Urteile gegen die Täter beruhen auf ihrer individuellen Rolle. Isauro Aguirre hatte die körperlichen Misshandlungen verübt, die direkt zu Gabriels tödlichen Verletzungen führten. Pearl Fernandez wurde als Initiatorin und Ermöglicherin der Gewalt angesehen, da sie Gabriel zurück in ihre Obhut holte, ihn manipulativ isolierte und Isauros sadistische Handlungen unterstützte. Das Gericht berücksichtigte bei Pearl zudem mögliche mildernde Faktoren wie ihre eigene Vergangenheit von Missbrauch, was möglicherweise dazu führte, dass sie die Todesstrafe vermied. 4. Der Prozess und sein emotionales Gewicht. Der Prozess enthüllte schockierende Details. Gabriels Hauslehrer schilderten die unübersehbaren Verletzungen und versuchten vergebens, Hilfe anzufordern. Zeugen beschrieben Isauros sadistische Freude bei den Angriffen, wie das Schießen mit einer Luftpistole auf Gabriels Gesicht oder das Filmen von Misshandlungen. Pearl zeigte keine glaubwürdige Reue, sondern versuchte sich zunächst als überforderte Mutter darzustellen. Für viele Beobachter und die Jury war es eindeutig: Gabriels Leid war das Ergebnis einer vorsätzlichen, entmenschlichenden Gewaltspirale. Fünfter: Leben im Todestrakt und Gefängnis. Isauro Aguirre im Todestrakt. Isauro befindet sich im berüchtigten San Quentin State Prison in Kalifornien, das UA für männliche Insassen im Todestrakt reserviert ist. Obwohl Isauro offiziell zur Todesstrafe verurteilt ist, existiert in Kalifornien derzeit ein Moratorium für die Todesstrafe. Das bedeutet, dass die Todesstrafe vorerst ausgesetzt ist und er wahrscheinlich lebenslang im Todestrakt bleiben wird, ohne hingerichtet zu werden. Pearl Fernandez in lebenslanger Haft. Pearl verbringt den Rest ihres Lebens in einem kalifornischen Frauengefängnis, Chowchilla State Prison. Sie hat keinerlei Möglichkeit auf Bewährung. Berichte aus dem Gefängnis zeigen, dass sie dort vermutlich wegen ihrer Verbrechen gegen ein Kind als sozial geächtet gilt. Denn solche Verbrechen führen oft sogar bei anderen Gefangenen zu Angriffen und Feindseligkeit. Sechste Bedeutung des Falls. Der Fall Gabriel Fernandez bleibt ein tief erschütterndes Beispiel für systemisches Versagen und menschliche Grausamkeit. Das Urteil gegen Pearl und Isauro mag für einige ein gewisser Trost sein, doch die schmerzhafte Wahrheit bleibt: Es gab viele Gelegenheiten, Gabriels Leben zu retten, bevor es zu spät war. Ihre Strafen sind juristisch endgültig, doch Gabriels Name lebt weiter als Mahnung dafür, dass Wachsamkeit, Mitgefühl und ein funktionierendes Kinderschutzsystem Essenziel sind. Es gibt keinen umfassenden spezifischen Datensatz, der alle Fälle von Kindesmissbrauch und Mord in Kalifornien, insbesondere Fälle, die Folter bis zur Tötung umfassen, detailliert auflistet. Allerdings ist bekannt, dass Kindesmissbrauch und Tötungen in den USA, einschließlich Kalifornien, immer wieder Schlagzeilen gemacht haben. Einige bekannte Fälle, die in den Medien behandelt wurden und in gewisser Weise mit dem Fall von Gabriel Fernandez vergleichbar sind, sind: Erster: die Fälle von Mary Ellen Wilson, 1874. Obwohl dieser Fall nicht in Kalifornien stattfand, gilt er als einer der ersten, der öffentliches Bewusstsein für Kindesmissbrauch schuf. Mary Ellen wurde von ihrer Pflegefamilie misshandelt, und der Fall führte zur Gründung der Society for the Prevention of Cruelty to Children in den USA. 2. Die Fälle von Derion Wenze und Zania Bell, die 2019 in Kalifornien berichtet wurden. Diese Fälle beinhalteten tragische Missbrauchs- und Mordumstände, die ebenfalls durch ihre erschreckende Natur an die Geschichte von Gabriel erinnern. Dritter: die Fälle von Lila Fowler und anderen Kindern in Kalifornien. In den letzten Jahrzehnten gab es mehrere tragische Fälle von Kindermissbrauch und Tötung, die in verschiedenen Städten Kaliforniens aufgetreten sind. Die genauen Statistiken und die Anzahl solcher Fälle variieren je nach Quelle und Jahr. Es ist wichtig zu beachten, dass viele Fälle von Missbrauch möglicherweise nicht gemeldet oder dokumentiert werden, wodurch die Gesamtanzahl dieser Tragödien schwer zu bestimmen ist. Die hohe Aufmerksamkeit, die Fälle wie der von Gabriel Fernandez erhalten, trägt jedoch dazu bei, das Bewusstsein für Probleme wie Kindesmissbrauch und die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen für Kinder zu schärfen. Die genaue Zahl der bekannten Fälle von Misshandlung von Kindern ohne Todesfolgen ist schwer zu bestimmen, da viele Fälle nicht gemeldet werden und die Statistiken je nach Region und Zeitraum variieren. Laut dem Nationalen Kinderschutzbericht in den USA gibt es jedes Jahr Hunderttausende von gemeldeten Fällen von Kindesmissbrauch und Vernachlässigung. Laut dem Children Bureau, einem Teil des US-Gesundheitsministeriums, wurden im Jahr 2020 in den USA schätzungsweise 3,6 Millionen Kindesmissbrauchsfälle gemeldet. Dabei handelt es sich jedoch um eine breite Kategorie, die körperlichen, emotionalen und sexuellen Missbrauch sowie Vernachlässigung umfasst. In Kalifornien wurden im Jahr 2021 etwa 65.000 Fälle von Kindesmissbrauch und Vernachlässigung gemeldet. Viele dieser Fälle beinhalten Misshandlungen, die nicht zu Todesfällen führten, sondern zu physischen oder emotionalen Schäden. Es ist wichtig zu betonen, dass viele Missbrauchsfälle nicht gemeldet werden, was bedeutet, dass die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher ist, als die offiziellen Statistiken zeigen. Die Dunkelziffer ist in der Regel hoch, da viele Opfer aus Angst, Scham oder anderen Gründen nicht über ihren Missbrauch berichten. Bericht über die Autopsie von Gabriel Fernandez. Hintergrund: Gabriel Fernandez, ein 8-jähriger Junge aus Kalifornien, wurde am 24. Mai 2013 tot aufgefunden. Sein tragischer Tod führte zu einer umfangreichen Untersuchung und einer Autopsie, die das öffentliche Interesse an Missbrauchsfällen und dem Schutz von Kindern stärkte. Autopsieergebnisse: Die Autopsie von Gabriel wurde von einem Pathologen durchgeführt, der feststellte, dass er an einer schweren Misshandlung litt. Bei der Untersuchung wurden mehrere Verletzungen festgestellt, darunter Knochenbrüche. Gabriel hatte mehrere gebrochene Rippen und einen gebrochenen Kiefer, die auf wiederholte Misshandlungen hindeuteten. Innere Verletzungen: Anzeichen von inneren Verletzungen wurden ebenfalls festgestellt, die durch brutale Angriffe verursacht worden sein könnten. Mangelernährung: Der Gesundheitszustand von Gabriel zeigte, dass er an Mangelernährung litt, was auf Vernachlässigung hinweist. Todesursache: Die offizielle Todesursache wurde als Homizide, Mord, festgestellt, wobei die direkte Ursache die schweren Verletzungen waren, die er erlitten hatte. Die Autopsie ergab, dass die Kombination aus Misshandlungen und Vernachlässigung letztendlich zu seinem Tod führte. Folgen: Gabriels Tod führte zu erheblichen Reformen im kalifornischen Kinderschutzsystem. Der Fall brachte zahlreiche Fragen über das Versagen des Systems auf, die Hinweise auf Missbrauch ignoriert hatten. Die Eltern von Gabriel wurden später wegen Mordes und schwerer Körperverletzung verurteilt. Laut den Autopsieberichten war die direkte Todesursache von Gabriel Fernandez ein schwerer Schädelbruch als Folge von schwerem Trauma. Die Autopsie stellte fest, dass die Verletzungen, die er erlitt, auf Misshandlung und Gewalt hindeuteten, und der Schädelbruch war eine der gravierendsten Verletzungen, die zu seinem Tod führten. Zusätzlich zu den Verletzungen, die ich zuvor erwähnt habe, war es die Kombination aus den physischen Misshandlungen, einschließlich des Schädelbruchs, die seine Todesursache bestimmte. Im Falle hätte Gabriel dies überlebt, womit hätte man rechnen müssen? Gabriel Fernandez hätte er überlebt, aufgrund der schweren Schädelverletzung und möglicher Gehirnschäden als schwerer Pflegefall betrachtet worden wäre. Hier sind einige Gründe, warum dies der Fall sein könnte. Mögliche Auswirkungen auf seine Gesundheit: 1. Neurologische Beeinträchtigungen. Ein schwerer Schädelbruch kann zu erheblichen neurologischen Schäden führen. Dies könnte motorische Einschränkungen, kognitive Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten in der Informationsverarbeitung umfassen. 2. Langzeitrehabilitation. Gabriel hätte höchstwahrscheinlich einen langen Rehabilitationsprozess durchlaufen müssen, der Physio-, Ergo- und Psychotherapie umfassen könnte, um seine Fähigkeiten wiederherzustellen oder zu verbessern. 3. Kognitive Auswirkungen. Je nach Schwere der Hirnverletzung könnte es zu Gedächtnisproblemen, Schwierigkeiten beim Lernen und Veränderungen in der Persönlichkeit oder im Verhalten gekommen sein. Pflegebedarf: 1. Tägliche Unterstützung. Wenn Gabriel körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen erlitten hätte, hätte er möglicherweise Unterstützung bei alltäglichen Aktivitäten wie Essen, Ankleiden oder Kommunikation gebraucht. 2. Medizinische Versorgung. Oh, sein Zustand könnte regelmäßige medizinische Betreuung und möglicherweise spezialisierte Pflege erfordert haben, was ihn zu einem schwer pflegebedürftigen Kind gemacht hätte. Insgesamt hätten die Folgen einer schwerwiegenden Schädelverletzung und eventueller Gehirnschäden zu einer erheblichen Beeinträchtigung seines Lebens und erforderlichen Unterstützung durch Fachkräfte oder Pflegepersonen geführt. Dies hätte auch daher eine große Belastung für ihn selbst sowie für seine Familie und das soziale Umfeld bedeutet. Das Thema des Missbrauchs, insbesondere in der Form, die Gabriel Fernandes erlebte, ist äußerst sensibel und tragisch. Was du ansprichst, betrifft mehrere Aspekte des psychischen und emotionalen Missbrauchs sowie der Gewalt, die oft tiefgreifende und langanhaltende Auswirkungen auf die betroffenen Kinder hat. Hier ist eine genauere Erklärung zu den von dir angesprochenen Punkten. Psychischer und emotionaler Missbrauch. 1. Diminuierung und Scham. Das Anziehen von Mädchenkleidung gegen den Willen eines Kindes kann eine Form von psychischem Missbrauch sein, die darauf abzielt, das Kind zu erniedrigen und zu demütigen. Indem Gabriel gezwungen wurde, Kleidung zu tragen, die nicht mit seiner Geschlechtsidentität übereinstimmte, wurde nicht nur sein Selbstwertgefühl untergraben, sondern es wurde auch eine psychische Gewalt ausgeübt, die darauf abzielte, ihn lächerlich zu machen. 2. Manipulation und Kontrolle. Missbrauchende Personen, wie in Gabriels Fall Pearl und ihr Partner, nutzen häufig Macht und Kontrolle, um Gefühle der Angst und Unterwerfung zu erzeugen. Indem sie ihn in Kleidung zwangen, die gesellschaftlich als untypisch für einen Jungen betrachtet wurde, versuchten sie, ihn zu isolieren und seine Identität zu ignorieren. 3. Sadistische Freude. Der sadistische Aspekt des Missbrauchs zeigt sich, wenn das Paar Freude daran hat, Gabriel zu quälen oder ihm Schmerzen zuzufügen, sei es physisch oder emotional. Dieses Verhalten deutet auf eine verzerrte Wahrnehmung von Macht und Kontrolle hin, bei der das Leiden des Opfers als Quelle des Vergnügens für den Täter dient. Entwicklungspsychologie und Sexualität. 1. Entwicklung der Identität. Kinder im Alter von 8 Jahren sind immer noch in der Entwicklungsphase ihrer Geschlechtsidentität und Sexualität. In diesem Alter haben Kinder in der Regel nicht die nötige kognitive oder emotionale Reife, um komplexe Themen wie Sexualität oder Geschlechtsidentität vollständig zu verstehen oder zu definieren. 2. Einfluss von Missbrauch. Missbrauch, insbesondere durch geliebte oder autoritäre Personen, kann die Entwicklung der Geschlechtsidentität und des Selbstwertgefühls eines Kindes stark beeinflussen. Anstatt ein gesundes Selbstbild und eine positive Entwicklung zu erleben, kann ein missbrauchtes Kind verwirrt, verängstigt und oft in seiner Selbstdefinition gehemmt werden. 3. Emotionale Folgen. Kinder, die solchen Missbrauch erfahren, können tiefgreifende emotionale und psychologische Probleme im späteren Leben entwickeln, einschließlich Angststörungen, Depressionen und Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Gabriel Fernandes' tragische Erfahrungen sind nicht nur Symptome körperlicher Gewalt, sondern auch Ausdruck tief verwurzelter psychischer und emotionaler Missbrauchsmechanismen. Die Geduld, die er erleiden musste, war ein Verstoß gegen seine grundlegenden Menschenrechte und seine Würde als Kind. Es ist wichtig, solche Themen respektvoll und sensibel zu behandeln und sich weiterhin für Reformen im Kinderschutzsystem einzusetzen, um sicherzustellen, dass ähnliche Tragödien in Zukunft verhindert werden. Bericht über das Böse im Menschen und die dunkle Seite des Missbrauchs. Einleitung. Die Frage nach dem Bösen im Menschen ist ein komplexes und oft philosophisches Thema. Sie berührt Aspekte der Psychologie, Moralphilosophie, Religion und Anthropologie. In Bezug auf Fälle von Missbrauch und Gewalt stellt sich oft die Frage, wie es möglich ist, dass Menschen in der Lage sind, so tiefgreifenden Schaden und Leid zu verursachen. Die Natur des Bösen. Das Konzept des Bösen ist vielschichtig. In vielen Kulturen gibt es die Vorstellung, dass es ein grundlegendes, düsteres Element im Menschen gibt, das zu Grausamkeit und unmoralischem Verhalten führt. Diese Sichtweise spiegelt sich in verschiedenen Gesellschaften und Religionsrichtungen wider, die das Böse oft personifizieren, beispielsweise durch Figuren wie Luzifer. 1. Psychologische Perspektive. Abstumpfung der Emotionen. Personen, die systematisch anderen schaden, könnten in ihrer emotionalen Empathie stark behindert oder abgestumpft sein. Psychologen sprechen in solchen Fällen oft von einer psychopathischen oder narzisstischen Persönlichkeit, bei der das Mitgefühl für andere stark vermindert ist oder ganz fehlt. Desensibilisierung. Über die Zeit erleben Menschen, die Gewalt ausüben, eine Desensibilisierung gegenüber Schmerz und Leid. Dies kann dazu führen, dass sie ihre Handlungen nicht mehr als unmoralisch wahrnehmen und stattdessen in ihren sadistischen Neigungen schwelgen. 2. Soziologische Aspekte. Einflüsse der Gesellschaft. Umweltfaktoren, Tief verwurzelte kulturelle Überzeugungen und gesellschaftliche Strukturen können dazu beitragen, dass bestimmte Personen erschreckende Taten begehen. Missbrauch und Gewalt werden manchmal familiär weitergegeben oder als normal wahrgenommen innerhalb gewisser Kontexte. 3. Spirituelle Dimension. O Abstumpfung der Seele. In vielen spirituellen und religiösen Traditionen wird die Idee vertreten, dass eine Seele, die von solch extremen negativen Handlungen geprägt ist, absinkt oder sich von ihrem wahren Wesen entfernt. Diese Vorstellung deutet darauf hin, dass kontinuierliche Taten des Bösen zu einer Art Seelenverlust führen können, wodurch die betroffenen Personen nicht mehr in der Lage sind, moralische Entscheidungen zu treffen oder Empathie zu empfinden. O Reinkarnation und das Böse. Einige glauben an die Idee, dass das Böse im Menschen, symbolisiert durch eine Figur wie Luzifer, immer wieder erweckt wird. Es wird argumentiert, dass dieser dunkle Teil der menschlichen Natur ein ständiger Begleiter auf dem Weg der Menschheit ist, was zu wiederholten Zyklen von Gewalt und Leid führt. Die Fähigkeit des Menschen, grauenhafte Taten zu begehen, ist nicht nur eine Darlegung seiner dunklen Aspekte, sondern auch eine Aufforderung, mehr über die psychologischen, sozialen und spirituellen Dimensionen des Bösen zu verstehen. Der Fall von Gabriel Fernandez und viele andere ähnliche Tragödien zeigen, wie wichtig es ist, über diese Themen zu reflektieren, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines stärkeren Schutzes und der Prävention von Missbrauch zu schärfen. Die Auseinandersetzung mit dem Bösen im Menschen ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Verantwortung für die Gesellschaft, den Wandel und das Verständnis der menschlichen Natur zu fördern. Die Tragödie von Gabriel Fernandez. Eine spirituelle Perspektive. Die Tragödie von Gabriel Fernandez ist aus spiritueller Sicht ein komplexes Ereignis, das tiefe Fragen nach dem Sinn des Lebens, dem Leid und der Rolle des Bewusstseins aufwirft. Einige spirituelle Lehren besagen, dass Seelen sich aus bestimmten Gründen inkarnieren, um Veränderungen auf der Erde oder in der aktuellen Matrix zu bewirken. Im Fall von Gabriel könnte man argumentieren, dass er, seine Mutter und ihr Freund sich als Opfer zur Verfügung gestellt haben, um Interventionen gegen Kindesmissbrauch und die Verschärfung von Gesetzen anzustoßen. Aus dieser Perspektive ist das Leben im Körper eine Erfahrung des begrenzten Verstandes, die uns helfen soll, zu erkennen, wer wir wirklich sind. Grenzenlose, bedingungslose Liebe und vollkommenes Bewusstsein. Tragödien wie diese werden nicht als negativ bewertet, sondern als Beobachtungen, die dazu dienen, Veränderungen in der 3D-Sphäre der planetarischen Matrix zu bewirken. Der Fall von Gabriel Fernandez hat es bis zur höchsten Ebene geschafft und dient dazu, Veränderungen voranzutreiben. Sein Tod ermöglichte es seiner Seele, zurückzukehren, trug aber auch dazu bei, eine weltweite Stimme gegen Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt zu erheben. Durch sein tragisches Ableben wurde die Aufsichtsbehörde erreicht, was zu wichtigen Veränderungen führte. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Perspektive bei einigen Menschen Wut auslösen kann, während andere mit spirituellem Wissen und Nahtoderfahrungen sie besser verstehen. Letztendlich lädt uns dieser Fall ein, über die Grenzen unseres menschlichen Verstandes hinauszuschauen und die tieferen Zusammenhänge des Lebens und des Leidens zu erkennen. Dies war nur der Anfang einer Reise durch die Abgründe menschlicher Tragödien und die spirituellen Lehren, die uns helfen können, sie zu verstehen. Wenn Sie von diesen Profilen berührt wurden und mehr über die tieferen Zusammenhänge des Lebens erfahren möchten, lade ich Sie herzlich ein, meinen Kanal zu abonnieren, ihn weiterzuempfehlen und Ihre Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Ihre Unterstützung hilft mir, weitere Fälle aufzubereiten und als Hörbuch zu veröffentlichen. Seien Sie gespannt auf das kommende E-Book und das Printbuch mit ca. 200 Seiten. Das EPUB-Format wird voraussichtlich ca. 300 Seiten umfassen, das auf verschiedenen Plattformen wie Tomolio und anderen erhältlich sein wird. Die genauen Details dazu werde ich bald bekannt geben. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, wenn wir gemeinsam in die nächste erschütternde Geschichte eintauchen.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.